Integrative Ernährung, ein Rezept, das wirkt, einfach und effizient. Im Mittelpunkt der Mensch. Hier im Podcast Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Mit Dr. Claudia Nichterl. Die Zutaten: moderne Ernährungswissenschaft und Psychologie, traditionelle chinesische Medizin und natürlich Claudia. Und Action, hier ist Kost und Regie.
Warum Essen mehr ist als nur Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate oder wenn wir es uns von der TCM anschauen, außer Qi, Yin und Yang. Essen ist was sehr Komplexes und deshalb ist die Ernährungspsychologie ein ganz wichtiger Teil in der integrativen Ernährung. Und in der heutigen Folge möchte ich dir mal ein paar Anwendungsgebiete der Ernährungspsychologie näher bringen, warum das so wichtig ist und auch ein kleines Beispiel, wo du sofort rausgehen kannst in die Praxis und entweder für dich oder deine Kunden ein bisschen Ernährungspsychologie ausprobieren kannst. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Kost und Regie, der Podcast über integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Ernährungspsychologie, was ist das? Ähnlich wie die Ernährungswissenschaft ist es eine sehr junge Wissenschaft und ich würde mal sagen, wir entdecken täglich Neues. Die Ernährungspsychologie ist aber eine ganz wichtige Säule in der integrativen Ernährung, weil, das, was wir essen, wann wir essen, warum wir essen und eben das, was wir essen, ist ganz tief mit unseren Emotionen, ja auch mit unserem Geist verbunden. Und deshalb ist es wichtig, ein ganzheitliches Verständnis zum Thema Essen, Ernährung, da kommen die Themen Glaubenssätze, auch Sozialisierung, wie war das zu Hause, da kommt ganz viel hinein. Und Ziel in der integrativen Ernährung ist ja, Menschen eine Unterstützung zu sein, dass sie die für sich passende Ernährung rausfinden, idealerweise maßgeschneidert wie ein gut passendes, gut sitzendes Kleidungsstück. Und mein Ziel ist ja auch immer, dass Menschen die Zusammenhänge so verstehen, dass sie für sich selbst gute Ernährungsexperten werden, um auch ein bisschen frei von diesen ganzen Lehren und Trends zu sein, die oft auch sehr verwirrend sind. Und die Ernährungspsychologie ist eben da ganz wichtig, weil viele psychologische Faktoren, Emotionen, Stress und soziale Einflüsse einfach einen großen Beitrag leisten, wie wir mit unserem Essverhalten täglich umgehen. Man kann so vereinfacht auch sagen, unser Essen ist sowas wie ein Spiegel unserer Seele. Das ist einerseits etwas sehr Schönes für die Arbeit als integrative Ernährungsexpertin, weil im Idealfall gibt es eine sehr gute Beziehung zu unseren Kunden mit viel Offenheit, dass wir wirklich ein gutes Verständnis für das Verhalten schaffen. Ein Verständnis, wie eng eben das Essen und die Psyche und das Verhalten miteinander verbunden sind, wo dann gemeinsam eine gute Strategie erarbeitet wird, um das Ganze halt zu optimieren und zu verändern. Also es ist weit weg von, da ist jetzt die obergescheite Therapeutin, die alles weiß. Es ist ein Prozess und das ist auch das Schöne daran, dass dieser Spiegel der Seele mit achtsamer Arbeit, mit respektvoller, mit Arbeit auf Augenhöhe, dass das ein wunderschönes Betätigungsfeld ist. Aber natürlich gibt es aus der Erfahrung gewisse Tipps und Tricks, die man dann schon einsetzen kann, um vor allem für die Kunden die ersten Erfolge zu generieren. Weil wenn es Erfolge gibt, dann werden wir Therapeuten ernster genommen, weil das wirkt ja, was man mit uns macht. Und dadurch wird die Arbeit dann freudvoller, nachhaltiger und auch finanziell erfolgreicher, weil wir ja weiter empfohlen werden. Also es ist eine einzigartige Chance, wenn du auch Aspekte der Ernährungspsychologie in deine Arbeit integrierst, weil du dadurch deine Kunden, deine Klienten auf einer viel tieferen, persönlicheren Ebene abholen kannst und eben gemeinsam maßgeschneiderte, nachhaltige Konzepte erarbeitest. Ganz wichtig, da geht es jetzt nicht darum, psychische Erkrankungen zu behandeln, wie schwere Depressionen, schwere Essstörungen. Nein, das gehört in die Hände von Fachleuten. Aber um Menschen zu besseren Essentscheidungen zu bewegen, zu motivieren, da sind die Tipps und Tricks der Ernährungspsychologie ganz hilfreich. Und einen Tipp gebe ich da heute auf jeden Fall gleich mit. Warum ist die Ernährungspsychologie wichtig? Ich habe da jetzt einmal ein paar Anwendungsgebiete mitgebracht. Vermutlich hattest du schon einmal Menschen bei dir in der Praxis, wo das Gewicht ein Thema war. Vielleicht bist du auch selbst davon betroffen und fragst dich, warum du dich immer selbst sabotierst. Gewichtsveränderung ist mit vielen emotionalen und psychologischen und auch sozialen Herausforderungen gepflastert. Die Ernährungspsychologie kann hier das Verständnis erweitern, vor allem im Hinblick darauf, wie Emotionen und Stress das Essverhalten beeinflussen. Das fängt schon einmal an bei Botenstoffen. Es gibt Botenstoffe, die unsere Sättigung regulieren. Das heißt, wir haben sowas wie einen Temperaturmesser oder ein Thermostat. Wir haben sowas wie ein Thermostat in unserem Gewebe, das dann Signale an unser Gehirn gibt. Die wichtigsten Hormone dazu sind das Leptin und das Ghrelin. Und das Leptin ist ein Hormon, wo wir eine große Hoffnung hatten, dass wenn wir das zum Beispiel als Tablette einnehmen, dass wir dann den Appetit zügeln könnten. So einfach ist es leider nicht. Aber wir wissen heute, dass zum Beispiel das Fettgewebe im Bauchbereich, dass dieses Fettgewebe genau genommen ein Organ ist. Und dieses Organ speichert nicht nur Fett, sondern dieses Fettgewebe hat auch ganz viel Austausch mit anderen Organen, vor allem mit dem Gehirn. Und diese Fettzellen im Bauch bilden chemische Botenstoffe und Hormone, die eben Appetit und das Essverhalten steuern. Und da ist einerseits eben dieses Sättigungshormon, das Leptin, welches im Gehirn das Signal gibt, wir sind satt, du kannst den Appetit reduzieren. Aber heute weiß man leider, dass ein erhöhter Leptinspiegel bei Übergewichtigen, dass diese Sättigungsbremse leider nur kurzfristig funktioniert, weil quasi ja, dieses Thermostat funktioniert nicht mehr so gut. Also wenn schon Übergewicht da ist, ist diese Hormonregulation beeinflusst. Und genauso das Ghrelin. Das Ghrelin ist ein zweiter Botenstoff, wo wir eben wissen, dass das Ghrelin in der Magenschleimhaut produziert wird. Und wenn quasi der Pegelstand im Fettgewebe sinkt, dann sagt das Ghrelin an das Appetitzentrum im Gehirn, wir bekommen Hunger. Das heißt, wenn wir abnehmen, wenn die Fettzellen weniger werden, dann schüttet der Körper Ghrelin aus und regt wieder den Appetit an. Leider passiert das aber auch, wenn die Fettzellen gut gefüllt sind, weil durch dieses Fettgewebe dieser hormonelle Austausch leider schon gestört ist.
Kost und Regie. Heißhunger. Und jetzt?
Und das ist zum Beispiel ein Wissen aus der Ernährungspsychologie, dass man da Erklärungsmodelle hat, dass da viel geforscht wird, dass man die Botenstoffe zum Gehirn anschaut. Das ist jetzt noch nicht die Lösung, aber es ist zumindest ein Hinweis darauf, dass Menschen mit Mehrgewicht, mit Übergewicht, quasi mit einem Teufelskreis von Hormonen auch konfrontiert sind. Und umso wichtiger ist es dann, mit einer individuellen, typgerechten Ernährung zu schauen, dass wir die Menschen gut sättigen können. Und da bin ich dann sehr, sehr dankbar, dass wir mit den Stoffwechseltypen arbeiten. Das ist relativ einfach. Wir schauen uns einfach an, wie müssen die Mahlzeiten zusammengestellt sein in Bezug auf Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, dass die Person gut genährt ist. Und ein Beispiel, wir sehen halt immer wieder, dass sich zum Beispiel Frauen sehr gesund ernähren, die kommen dann zu mir in die Praxis und sagen, ja Frau Nichterl, ich ernähre mich ja eh so gesund, ich esse hauptsächlich Gemüse, ich esse überhaupt kein Fleisch mehr, aber irgendwie geht's mir nicht gut und das Gewicht wird auch immer mehr statt weniger. Und da schaue ich mir dann an, was gibt's zu essen, wie lang ist die Sättigung? Und dann kommt man eben drauf, aha, es gibt zum Mittag Kartoffeln mit Gemüse und nach einer Stunde ist schon wieder der Heißhunger da und dann gibt's Kekse, Kuchen, Schokolade und dann beginnt auch dieser ganze emotionale Teufelskreis, das schlechte Gewissen und man fühlt sich wieder als Versagerin. Und da kann man mit diesen ernährungspsychologischen Erklärungsmodellen, mit diesem Zusatzwissen einmal ganz gut reingehen. Und mir persönlich ist eben auch wichtig zu erklären, was brauchen die Körperzellen, damit sie wieder richtig satt sind. Also Gewichtsmanagement ist ein Riesenthema, wo man eben ganzheitlich, wo man wirklich alles kombiniert, dass man sagen, wir brauchen ein bisschen TCM-Know-how, wir brauchen die Psychologie, wir brauchen ein westliches Verständnis über die Nährstoffe und wir brauchen eine gute Beratungstechnik. Deswegen ist ja integrative Ernährung auf mehreren Säulen aufgebaut. Emotionales Essen, ein Riesenthema. Stress hat heutzutage fast jeder. Auch Traurigkeit kann ein Thema sein. Intensive Emotionen, ich sage jetzt nochmal Geburt, Heirat, das sind zwar alles positive Dinge, aber auch die können unheimlich stressen und emotional sehr, sehr viel auslösen. Und da haben wir eben in der Ernährungspsychologie auch verschiedene Einblicke und Techniken, wo wir Muster identifizieren und Bewältigungsstrategien entwickeln. Und da gibt es dann ganz, ganz einfache Übungen. Ich mache es gern auch spielerisch. Ein Beispiel, jemand ist sehr gestresst, vergisst irgendwie den ganzen Tag aufs Essen und dann kommen wir irgendwie drauf, es gibt 5 Kaffee, es gibt ein Käsebrot und am Abend ein Joghurt. Das ist weit davon entfernt, dass es auch Obst und Gemüse gibt, dass es auch was Suppig-Saftiges gibt, um den Körper gut zu nähren, etwas Gekochtes. Und da kann man zum Beispiel gemeinsam einmal schauen, okay, wo sind Ansatzpunkte? Wie kann man das vielleicht auch mit einer spielerischen Dokumentation begleiten? Ich nehme immer sehr gerne mein Gemüseaufessblatt, wo man halt dann eine gewisse Anzahl Portionen Gemüse für die Woche definiert. Und jedes Mal, wenn eine Portion Gemüse gegessen wird, dann kann man eines durchstreichen auf diesem Blatt. Also man kann so spielerische Elemente ein bisschen hineinbringen, Bewusstsein schaffen und nicht überfordern ist immer ganz, ganz wichtig. Wo können wir die Ernährungspsychologie noch brauchen? Ein großes Thema in der heutigen Zeit sind die chronischen Erkrankungen. Und bei der Prävention und vor allem im Management von chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Darmerkrankungen, die oft sehr die Lebensqualität rauben. Stell dir vor, du hast einen Reizdarm und musst 20 Mal am Tag groß auf die Toilette. Du kannst quasi nirgends mehr hingehen, weil du müsstest Windeln nehmen oder bräuchtest immer eine Toilette in unmittelbarer Gehweite. Das heißt, diese Menschen sind massiv beeinträchtigt. Und ja, es ist gut, dass diese Menschen psychologische Betreuung bekommen, aber ernährungspsychologisch ist noch wichtiger, weil dann auch ein Grundwissen zum Thema Ernährung da ist. Und ich sage mal, viele chronisch entzündliche Darmerkrankungen können durch Ernährungsmaßnahmen sehr gut begleitet, wenn nicht sogar geheilt werden. Ich muss immer vorsichtig sein, Ernährung darf ja nicht heilen, aber ich sage mal, dass man den Menschen beibringt, ein frisch gekochtes Essen zu essen, statt irgendein Fertiggericht aus der Mikrowelle. Das lasse ich mir nicht nehmen und ich kann ja den Menschen beibringen, wie sie sich selber heilen. Und das ist ja dann hoffentlich erlaubt. Und bei Darmgeschichten, Blähungen, bei all diesen Verdauungsgeschichten, wenn wir da ein Grundwissen haben über Bekömmlichkeit, was im Körper oft diese Probleme auslöst, da können wir massiv Gutes tun, unterstützen, Lebensqualität steigern. Ja, vielleicht auch noch so ein Feld von der Ernährungspsychologie, je nachdem, ob du dich da berufen fühlst, aber auch Kinder- und Jugendernährung ist ein wichtiges Thema. Gerade unsere Kleinsten wäre natürlich ideal, wenn sie gesunde, ausgewogene Ernährungsgewohnheiten in jungen Jahren kennenlernen. Ich sehe immer mehr junge Menschen, die sich für vegetarische oder vegane Ernährung entscheiden. Dann sind oft die Eltern sehr beunruhigt. Also auch da ist ganz gut, wenn man gute Gesprächstechniken kennt, wenn man weiß, wie man da gemeinsam Strategien entwickeln kann. Und auch da gibt es viele spielerische Elemente. Da mache ich dann gerne auch fast sowas wie einen Ernährungspsychologie-Workshop mit so Peer-Groups, mit Jugendlichen, wo ich dann verschiedene Ernährungsspiele einsetze. Was immer sehr erfolgreich war, war zum Beispiel der Zuckerzocker, wo man mal Bewusstsein schafft, wie viel Zucker ist in manchen Lebensmitteln. Das heißt, man hat verschiedene Verpackungen, man überklebt dann die Nährstoffangaben, man legt einen großen Berg Würfelzucker hin und die Jugendlichen ordnen einmal zu, ja, wie viel Stück Würfelzucker sind in einer Dose Coca-Cola, wie viel sind in einem Müsli, in irgendeinem Joghurtgetränk und dann gibt es im Nachhinein die Auflösung. Und ich treffe manches Mal Menschen nach 10, 15 Jahren und die sagen dann, Claudia, ich kann mich noch genau erinnern, ein Liter Apfelsaft hat 33 Stück Würfelzucker, das werde ich nie vergessen und seitdem trinke ich den Apfelsaft immer 1:3 oder 1:4 verdünnt, aber am liebsten trinke ich Wasser. Und das heißt, wenn man da so Übungen macht für Bewusstseinsschaffung, Diskussionen anregt, auch da wieder auf Augenhöhe arbeitet, das ist extrem wertvoll. Und wenn wir schon bei den Jugendlichen waren, Ernährungspsychologie ist natürlich auch für Menschen, die älter werden, ganz, ganz wichtig. Es verändert sich der Geschmack, der Appetit, die Ernährungsbedürfnisse. Und auch hier hilft die Ernährungspsychologie, dass wir ältere Menschen gut begleiten können.
Kost und Regie. Wenig Aufwand, große Wirkung. Claudias Tipp.
Und zum Schluss noch, wo setze ich die Ernährungspsychologie auch sehr, sehr gerne ein? Mir ist Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Und für mich ist einfach die Ernährung auch etwas, wo wir Kaufentscheidungen treffen. Unsere Kaufentscheidungen haben natürlich auch einen Einfluss darauf, was wird wie produziert. Und insofern, wenn wir regionale, saisonale Lebensmittel, mehr pflanzliche Kost, auch ein Bewusstsein fürs Frischkochen, für einfache Zutaten, für einfache Rezepte schaffen, dann klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch oder wie soll ich sagen, also auch ein bisschen ja naiv, aber ich bin überzeugt davon, dass jede Speise, die wir essen, jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, also all das, wofür wir Geld ausgeben, auch für unsere Gesellschaft eine Auswirkung hat. Also nicht nur für unseren Körper, sondern wenn ich einen Bauern aus meiner Nachbarschaft unterstütze, wenn ich persönlich esse zu 98% Fisch aus Österreich, weil ich österreichische Fischzüchter unterstützen will und nicht irgendeine große Zucht mit Antibiotika und sonstigen Dingen in irgendwelchen Netzen im Meer, dem Billigfisch aus Vietnam oder was auch sonst. Also wir können hier auch etwas dazu beitragen. Und um da halt auch reinzugehen in die Gespräche, ein Bewusstsein, eine Verhaltensänderung in Bezug auf nachhaltige Ernährungspraktiken, um das zu fördern, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch mit den Werten und mit den Überzeugungen der Menschen auseinandersetzen. Und da kommt eben die Ernährungspsychologie ins Spiel, dass man wirklich auch im Beratungskontext diese Dinge anspricht. Umwelt, Klima, Lebensmittelproduktion. Also da kann man ganz, ganz viel machen. Und wie gesagt, mir persönlich ist das ganz, ganz wichtig. Und deshalb ist die Ernährungspsychologie ein großer Teil der integrativen Ernährung, um Menschen einerseits, ja, ihnen zu helfen, ein gutes Bewusstsein zu haben für ihren Körper, für Achtsamkeit, und auch, dass sie es auch bewältigen können, dass sie sich auch nicht überfordern mit diesem Hang zur gesünderen Ernährung. Und einer meiner liebsten Sätze in meinen Workshops ist auch immer, Kochen ist ein Akt der Selbstliebe und Achtsamkeit, Genuss, Selbstliebe sind noch ganz, ganz wichtige Elemente in der Ernährungspsychologie. Also ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen zeigen und ein paar Beispiele geben, wie du das auch vielleicht für dich einsetzen kannst. Idealerweise integriere es in deine Arbeit, in deine therapeutischen Anwendungen und vor allem das emotionale Essen. Also da gebe ich dann noch zum Abschluss eine ganz einfache Übung. Wenn du zum Beispiel jemand hast, der wirklich sehr von schlechtem Gewissen geplagt ist, weil es zum Beispiel immer am Abend beim Fernsehen noch große Mengen zu essen gibt, dann frag einfach einmal so ein bisschen rein, was ist da so los? Oder gib einmal die Übung mit, wenn zum Beispiel dieser abendliche Heißhunger kommt, dass diese Person, sagen wir mal so 10 bewusste Atemzüge macht. Also bevor die Person zum Kühlschrank geht, 10 Atemzüge, um einmal anzukommen und zu spüren, was gerade los ist. Im Idealfall hat diese Person einmal so für 10, 14 Tage ein kleines Notizbuch, wo sie nach den 10 Atemzügen ein bisschen aufschreibt, wie geht's ihr? Welche Emotionen, welche Empfindungen gibt es? Ist sie traurig? Ist sie müde? Ist sie gestresst? Hat sie sich geärgert? Dass man das einfach einmal dokumentiert, völlig wertfrei. Und egal, ob man dann zum Kühlschrank geht oder zur Schokolade, jedes Mal, wenn sowas auftritt, kurz innehalten und aufschreiben. Und diese Aufzeichnungen soll deine Kundin, deine Klientin dann mitbringen. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, du wirst sofort ein Muster erkennen. Es ist entweder der Ärger über den Partner, es ist entweder die Müdigkeit, weil man viel zu viel über die Grenzen geht, es ist irgendwas Emotionales. Und die Menschen erkennen das selber. Die kommen dann schon mit dem Notizbuch in der Hand und sagen, ich esse immer, weil ich mich so über meinen Partner ärgere. Und ja, entweder gehst dann kurz rein und fragst, was ärgert sie denn so oder welche Ideen haben sie dazu, oder du hast die Telefonnummer oder Kontaktadresse von einer guten Psychologin oder Therapeutin. Aber dann ist klar, das Essen hängt mit einer Emotion zusammen und dort muss man ansetzen. Und das ist deshalb wichtig, weil du hast vielleicht schon 5-mal gesagt, na, das ist nicht so gescheit, wenn sie am Abend immer so viel vom Fernseher essen. Bitte machen sie das nicht, essen sie nur eine Gemüsesuppe. Aber es wird nicht funktionieren. Da sind Emotionen dahinter. Und die Gemüsesuppe kann diese Emotionen nicht ausschalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass du über Grundlagen der Ernährungspsychologie Bescheid weißt, weil du sonst an dir selbst zu zweifeln beginnst und denkst da, jetzt sage ich ihr schon ständig, sie soll am Abend nur Gemüsesuppe essen und nicht diese Unmengen Chips in sich hineinstopfen. Das nutzt nichts. Da muss man auf einer anderen Ebene ansetzen. Und diese Fragetechniken, diese Tipps und Tricks, die kannst du lernen. Und ein Anfang könnte meine Kostprobe sein. Das ist ein gratis Online-Training, wo du in die integrative Ernährung hineinschnuppern kannst. Hol dir das gerne auf meiner Website integrative-ernährung.com/kostprobe. Ja, und ich freue mich natürlich immer, wenn ich höre oder auch bei den Bewertungen auf iTunes oder auf Spotify mitbekomme, wie dir mein Podcast gefällt. Also vielleicht nimmst du dir jetzt noch eine Minute und gibst mir eine Bewertung und schreibst mir vielleicht auch rein, welche Folge du gerade gehört hast und was du dir mitnimmst. Findest mich auch auf Social Media. Auch da freue ich mich über deine Meinung zur Ernährungspsychologie. Und selbstverständlich kannst du mir auch deine Fragen schicken. Alles Liebe, schön, dass du da warst.
Hol dir direkt noch mehr Tipps auf den Teller und damit in dein Leben. In der nächsten Folge von Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Und auch auf integrative-ernährung.com/kostprobe. Hier findest du Dr. Claudia Nichterls Akademie für integrative Ernährung und mehr. Zum Beispiel, welchen Background Claudia hat, wie ihr eigener Weg war, was das alles mit der Lindenstraße und Mexiko zu tun hat. Na, neugierig geworden? integrative-ernährung.com/kostprobe